ARD.
2006 steht ein Mann in der Altstadt von Lüttich in Belgien, als er merkt, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Also so richtig nicht stimmt. Er war zwar die Woche zuvor krank gewesen, aber das war ein ganz anderes Level. Er fasst sich an die Brust, seine Beine werden schwach, das Atmen fällt ihm schwer.
Ich konnte atmen, ich konnte so eine Luft einatmen, aber mir kam es so vor, als wäre es irgendein Gas, aber kein Sauerstoff. Mein Körper bekam keinen Sauerstoff mehr ab.
Das ist Ralf. Damals ist er 45. Es ist dieser Moment, in dem er merkt, dass mit seinem Herz irgendetwas überhaupt nicht richtig läuft. Dieser Tag wird sein Leben verändern. Fast 15 Jahre geht es von da an nur noch um dieses Organ.
True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange. In dieser Folge gibt es Schilderungen von chirurgischen Eingriffen, medizinischen Verfahren und Beschreibungen von Herzkrankheiten. Wenn dich diese Themen triggern, dann überspringe diese Folge lieber oder höre sie mit einer Person an, der du vertraust.
Hi, ich bin Ricardo Lange. Ihr kennt mich vermutlich aus Auftritten bei Anne Will mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach oder vielleicht aus meiner Zeitungskolumne oder von Instagram. Ich mag es, Klartext zu reden. Ich repräsentiere meine Branche. Aber am allermeisten, und das darf man nicht vergessen, kümmere ich mich als Intensivpfleger um Menschen. Um die geht es in diesem Podcast. Um die Menschen, die bei mir auf der Intensivstation landen. Die Menschen, die sich mit ihren Geschichten an mich wenden. Für SWR3 mache ich mich auf den Weg durch ganz Deutschland und erzähle Kranken- und Gesundheitsgeschichten von Betroffenen, die für viele oft unsichtbar bleiben. Es sind Heldengeschichten, persönliche Schicksale, Geschichten des Zweifelns und lehrreiche Erzählungen über die Höhen und Tiefen des Lebens, unterstützt von Expertenstimmen. Viele von ihnen fühlen sich mit ihren Erlebnissen alleine und fragen sich, wer sich für sie und ihre Geschichten interessiert. Ich tue das. Deshalb erzähle ich sie hier auf diesem Kanal. Also bleibt dran, es lohnt sich. Ihr hört die erste Folge des Storytelling-Podcasts True Care und die geht buchstäblich ans Herz. Aber zurück zum Anfang. Ich lerne Ralf 2020 im Internet kennen, auf Facebook genauer gesagt. Er erzählt in einem Beitrag von seiner Schwachstelle, seinem Herzen und fast 15 Jahre Krankheit. Beim Thema Herzkrankheit hat es bei mir sofort geklingelt. Als Intensivpfleger weiß ich, dass Herzkrankheiten verdammt viele Menschen in Deutschland betreffen. Von 100 Verstorbenen in Deutschland litt 2021 laut Statistischem Bundesamt jeder Dritte an einer Herzerkrankung. Ralf ist einer davon und er lebt. Ich möchte mehr über ihn erfahren. Wie war sein Krankheitsverlauf? Wie geht er mit seiner Erkrankung um? Also schreibe ich ihn einfach an. Als er für den Podcast zusagte, konnte ich ihn zum ersten Mal live treffen, auf seinem Hof in der Eifel. Heute ist er 62, er trägt ein Hoodie und Jeans, hat graumelierte Haare und eine Brille auf. Er hat mich für diese Aufnahme extra vom Bahnhof abgeholt. Ralf hat eine sehr herzliche und ausgeglichene Ausstrahlung. Ich spüre, dass er ein wenig aufgeregt ist und das bin ich auch. Wir setzen uns ins Wohnzimmer und ich bitte ihn, mir seine Geschichte zu erzählen. Und zwar von Anfang an, noch vor dem Ereignis in Belgien.
Angefangen hat die Geschichte 2006 im Sommer. Da habe ich eine Lungenentzündung gehabt. Die habe ich nicht richtig auskuriert, obwohl meine Ärztin gesagt hat, geh nach Hause, leg dich 2 Wochen aufs Sofa und mach gar nichts. Ich bin nach Hause gegangen, habe 3 Tage auf dem Sofa gelegen, bin direkt wieder an den Schreibtisch.
Musstest du arbeiten gehen oder hat man es einfach unterschätzt?
Nein, damals war ich Workaholic. Ne? Ich bin auch heute noch so ein Typ, ich kann schlecht nichts tun. Und da 2 Wochen auf dem Sofa verbringen, das war mir einfach zu langweilig. Ne? Und das war ein Fehler.
Eine verschleppte Krankheit, das kennt wohl jeder. Und dass man nicht immer auf seine Ärzte hört und oft glaubt, man weiß besser, was gut für einen selbst ist, das kennt der ein oder andere sicherlich auch. Ich bin ja selbst einer, der gerne mal viel zu früh wieder zum Sport rennt, als es vielleicht gut wäre. Wie wichtig es ist, sich nach einer Krankheit anständig auszukurieren, Daran erinnert mich Professor Dr. Jan Gummert, der mir in dieser Folge als Experte zur Seite steht. Er ist Chefarzt im Herzzentrum Nordrhein-Westfalen. Genau dieses Herzzentrum wird eine wichtige Rolle in Ralfs Krankengeschichte spielen, aber dazu später mehr.
Der Ratschlag, wenn man eine Entzündung hat, Erkältungskrankheit, irgendetwas, dass man nicht so hart trainieren sollte, sondern sich so ein bisschen schonen sollte, damit letztendlich das Herz dadurch nicht geschädigt wird. Und dieser Ratschlag ist natürlich wichtig.
Ralf hätte diesen Ratschlag jedenfalls ernster nehmen sollen. Er kuriert sich aber nicht aus, sondern fährt krank auf eine Dienstreise nach Belgien. Und dort passiert, was ihr schon am Anfang dieser Folge gehört habt. Für einen Augenblick denkt Ralf, er muss sterben.
Hab dann ein kurzes Stoßgebet, so lieber Gott, lass es noch nicht sein, jetzt noch nicht. Und dann eine Minute später ging es dann wieder besser, ich konnte wieder ein bisschen gehen. Und bin dann zum Auto, bin nach Hause gefahren, zu meiner Ärztin, meiner Nachbarin und Freundin. Und die sagte, ja, du hast wahrscheinlich einen Herzinfarkt gehabt.
Sie überweist ihn ins Krankenhaus. Dort wird auf den vermeintlichen Herzinfarkt behandelt.
Nach 3 Wochen Behandlung haben die dann festgestellt, das war kein Herzinfarkt, das war eine Herzmuskelentzündung. Leider war es da schon zu spät, etwas dagegen zu tun, sonst wäre das alles wieder ausgeheilt. Aber eine Biopsie hatte gezeigt, dass also schon ein Teil des Herzens massiv geschädigt war.
Hier muss ich kurz mal unterbrechen. Das geht mir alles viel zu schnell. Also doch kein Herzinfarkt, sondern eine Herzmuskelentzündung. Wie viele von euch wissen eigentlich, was das ist? Einer, der es wissen muss, ist Professor Dr. Jan Gummert. Er ist Experte für Herzkrankheiten. Ihr habt ihn vorhin schon gehört zum Thema kein Sport bei Erkältung. Ich habe ihn im Herzzentrum Nordrhein-Westfalen besucht und ihn unter anderem gefragt, woran man denn eine Herzmuskelentzündung erkennt.
Die Symptome sind wie bei jeder Herzschwäche. Das heißt, das Herz pumpt nicht genug Blut durch den Körper und dann fühlt man sich schwach, hat Luftnot, nicht mehr leistungsfähig, ist ganz schnell erschöpft, kann nicht mehr Treppe steigen. Das sind die Symptome. Und die sind bei jeder Form der Herzschwäche letztendlich vorhanden. Und dann ist es die große Kunst herauszufinden, woran liegt es, dass das Herz nicht gut pumpt.
Genau dieser Frage sind Ralfs Ärzte nachgegangen. Er wird 3 Monate im Krankenhaus behandelt. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch einmal kurz erklären, wie unser Herz funktioniert. Das lernen wir zwar alle im Biologieunterricht, aber eine kleine Auffrischung schadet ja nicht. Das Herz versorgt ja Organe und Gewebe laufend mit Blut und damit mit lebenswichtigem Sauerstoff und Nährstoffen. Man kann sich das Herz als zentrale Pumpe vorstellen, die den Blutkreislauf antreibt. Bei Erwachsenen schlägt das Herz in Ruhe etwa 60 bis 80 Mal die Minute. Bei jedem Herzschlag pumpt es Blut durch den Körper. Wenn man sich körperlich anstrengt, schlägt das Herz schneller. Dadurch fließt auch das Blut schneller durch den Körper. Es kann dann in der Lunge pro Minute mehr Sauerstoff aufnehmen und die Körperzellen damit versorgen. Jetzt versteht ihr sicher auch, warum Ralf so heftige Atemprobleme hatte. Es kam einfach nicht genug Sauerstoff an, denn seine Pumpleistung war extrem geschwächt. Seine Herzleistung zu diesem Zeitpunkt beträgt nur 13%. Für mich klingt das ziemlich wenig.
Wenn der Arzt sagt, man hat eine reduzierte Herzleistung, bedeutet das, dass die linke Herzkammer nicht so viel Blut auswirft, wie es normalerweise der Fall ist. Und das ist vielleicht das größte Missverständnis bei den Patienten. Wenn man eine Pumpleistung von 60% hat, dann ist das ein Normalwert. Weil die meisten Menschen denken ja, 100% ist normal. Und das wird vielfach nicht gut genug erklärt dem Patienten. Und wenn man jetzt 20% Pumpleistung hat, ist das eine hochgradige Einschränkung, wo aber ganz viele Menschen noch sich erstaunlich gut belasten können. Das heißt, diese 20% bedeuten nicht, dass die alle nur noch Luftnot haben, sich nicht mehr bewegen können, sondern das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich.
Also die 13% von Ralf sind eine hochgradige Einschränkung. Das klingt ziemlich ernst.
Man muss immer davon ausgehen, dass es eine lebensbedrohliche Erkrankung ist. Es gibt Herzmuskelentzündungen, die bilden sich zurück. Die Pumpleistung des Herzens kann sich vollständig erholen. Aber es gibt eben auch Herzmuskelentzündungen, die das Herz so gravierend schädigen, so wie jetzt in diesem Fall, dass man dauerhaft eine Herzschwäche hat.
Ralf und seine Ärzte wussten, sein Herz braucht dringend Unterstützung. Und die bekommt es. Ein zusätzliches halbes Herz sozusagen. In Form von einem technischen Gerät.
1,5 Herzen. Der Defibrillator.
Und dann hat man mir einen Defibrillator eingebaut und hat mich mit Medikamenten in den 3 Monaten wieder zugebracht, oder mein Herz, auf 30% Herzleistung.
Ein Defibrillator. Das Wort kennt ihr vielleicht noch aus einem Erste-Hilfe-Kurs.
Der Defibrillator ist, wenn Sie so wollen, ein Wächter, der das Herz kontrolliert. Und wenn das Herz in Kammerflimmern übergeht, eine lebensbedrohliche Rhythmusstörung, dann kann dieser Defibrillator einen Schock abgeben und das Herz schlägt dann wieder im normalen Rhythmus.
Wenn irgendwas war, dass mein Herz gestolpert ist oder stehen geblieben ist, wurde es wieder angeschmissen, hast du so einen Schlag bekommen, ne, so einen Elektroschlag. Das ist so ein Gefühl, als würde ein Pferd vor die Brust treten, so ungefähr. Fliegst so einen Meter oder zwei zurück.
Ralf erzählt mir, dass sich diese Schocks ankündigen. Man merkt also, dass es gleich wieder losgeht.
An Todesangst muss man sich gewöhnen. Das ist, man hat psychisch schon zu knabbern. Das ist, ich habe auch lange gebraucht, das nachher irgendwie zu verarbeiten und auch vielleicht auch zu verdrängen. Aber jedes Mal, wenn du merkst, dass jetzt passiert was mit dem Herzen, es kündigt sich an, das ist wie eine Vorahnung. Also du stehst dann da und jetzt geht's gleich wieder los, dann wird das Herz ganz schnell und dann wirst du entweder ohnmächtig oder du kriegst diesen Schlag, den du dann mitbekommst.
Auch wenn es ihn psychisch beansprucht, Ralf lebt mit diesen Schlägen und Ohnmachtsanfällen. Fast 7 Jahre lang. 7 Jahre, die sich für Ralf anfühlen wie im Gefängnis. Ein Alltag ohne Abwechslung. Der unternehmungslustige Ralf, der ein paar Jahre zuvor gerne geschäftlich und privat verreiste, den gibt es nun nicht mehr. Aber er lebt mit Einschränkungen. Auch privat verändert sich in dieser Zeit einiges. Ralfs Frau verlässt ihn. Wegen seiner Krankheit. 2015 reicht sie die Scheidung ein. Also eine zusätzliche psychische Belastung für ihn. Als sich sein Gesundheitszustand im selben Jahr verschlechtert, fährt ihn ein Freund ins Krankenhaus.
Ich merkte dann, jetzt kommt wieder gleich was. Und dann ging dann irgendwann das Licht aus. Aber richtig aus. Und ich bin dann, ja, ich weiß nicht, wie viele Wochen später wieder wach geworden. Bin also da wirklich reanimiert worden. Der Freund von mir hat heute noch einen Schock, der mich dann damals gefahren hat. Der war dabei, hat gesagt, ich habe dich sterben sehen. Auf jeden Fall, man hat mich zurückholen können und hat mich dann auf die Intensivstation verlegt und hat dann festgestellt, dass die Herzleistung wieder krass runtergegangen ist, ganz extrem runtergegangen ist.
In der Klinik erzählen ihm seine Ärzte von einem neuen Verfahren, mit dem in den USA schon gute Ergebnisse erzielt werden konnten, dem Kardioband. Als Intensivpfleger habe ich noch nie etwas von diesem Verfahren gehört.
Ja, und das ist im Bereich Herzchirurgie, Kardiologie ist das natürlich ein sehr bekanntes Verfahren. Man muss ehrlicherweise sagen, dass es jetzt rückblickend sich nicht so durchgesetzt hat, wie man anfänglich letztendlich erhofft hat.
Bei dem Verfahren wird versucht, mit einem Kardioband eine undichte Stelle in der Herzklappe zu schließen. Jede Herzhälfte hat eine Segelklappe und eine Taschenklappe. Eine dieser Segelklappen ist die sogenannte Mitralklappe. Die wird bei dem Eingriff durch das Band zusammengezogen, damit die beiden Klappensegel wieder vollständig zusammenkommen. Das Band wird durch kleine Schrauben befestigt. Wie ihr hört, ist das eine sehr aufwendige Methode. Aber sie hat einen großen Vorteil. Es ist keine Operation am offenen Herzen. Der Brustkorb des Patienten muss nicht geöffnet werden, sondern das Band wird über einen Katheter, also einen Schlauch aus Kunststoff, über eine Körperöffnung oder durch die Haut in eine Vene oder Arterie eingeführt.
Ich habe dann eingewilligt, dieses neue Verfahren, und mir blieb auch kaum eine andere Wahl. Das wurde dann kurz vor Weihnachten gemacht und 3 Tage später ging es mir wieder so schlecht. Und dann bin ich wieder hin und dann hat sich herausgestellt, dass von den 17 Schrauben 5 los waren und im Herzbeutel lagen.
Im Herzbeutel lagen?
Ja, die lagen also dann irgendwo da im Herz.
Festgeschraubte Schrauben?
Genau, festgeschraubte Schrauben.
Der Grund? Die Schrauben wurden besonders gut befestigt. Zu gut. Sie brechen nach kurzer Zeit ab. Solche Komplikationen können leider auftreten. Für Ralf heißt das, er kommt wieder unters Messer. Diesmal ist es eine Operation am offenen Herzen, die man ja eigentlich mit dem Kardioband verhindern wollte. Das Band wird während der Operation entfernt, die Herzklappe auf konventionelle Art repariert. Viel zu viel Anstrengung für Ralfs Herz und seinen Körper. Damit er die Strapazen überstehen kann, wird er in ein künstliches Koma gelegt. Und das geschieht durch Narkosemittel. Mit solchen Patienten habe ich natürlich als Intensivpfleger sehr oft zu tun. Nur damit ihr wisst, was das bedeutet, künstliches Koma. Das heißt, in dieser Zeit muss der Patient regelmäßig umgelagert werden, damit er keine wunden Stellen bekommt. Er wird künstlich über eine Magensonde ernährt und muss täglich gewaschen werden. Das ist mein Job. Die lange Zeit im Koma hinterlässt bei Patienten oft eine riesige Erinnerungslücke. Aus diesem Grund gibt es auf einigen Intensivstationen das sogenannte Koma-Tagebuch. Dort können alle Pflegekräfte, Ärzte und anderes medizinische Personal, das ihn betreut, und auch seine Familie täglich kleine Fortschritte und ihre Gedanken hinterlassen. Das kann dem Patienten später dabei helfen, die verloren gegangene Zeit wieder aufzuarbeiten.
Und dann bin ich etwas knapp 3 Monate später wach geworden. Hab 3 Monate im Koma verbracht, hab in der Zeit, in den 3 Monaten 30 Kilo verloren. Und das war so die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich nach dem Koma, ich konnte nichts mehr. Ich habe spastisch im Bett gelegen, verkrümmt, wie so ein Embryo. Meine Finger, die waren verkrümmt und ich konnte gar nichts mehr. Ich musste lernen, meinen Namen zu schreiben. Ich konnte den Kopf nicht heben, ich konnte nicht mehr sitzen, nicht mehr gehen, gar nichts. Null.
Fast 2 Jahre verbringt Ralf durchgehend im Krankenhaus. Er wird zum Pflegefall.
Man fühlt sich so hilflos. Das ist eine Zeit, 3 Monate Koma, denkt man, ist ja nichts. Also es gibt Fernsehserien. Da liegt einer 7 Jahre im Koma, dann steht er auf und geht wieder zur Polizei arbeiten. Ne? Das gibt's. Mhm. Aber das ist so fern von der Realität. 3 Monate, da werden so viele Muskeln, bauen sich ab, dass man ist ein alter Mensch, ne? Oder ein ganz junger Mensch. Je nachdem, wie du das ausdrücken willst. Du kannst nichts. Ich konnte keine Flasche öffnen.
Er trägt Inkontinenzhosen, umgangssprachlich Windeln genannt. Seine Schwester wird zu seinem Vormund. Und dann ist da noch der psychische Aspekt.
Man verliert auch so ein bisschen Menschenwürde, weil du kannst nicht alleine aufs Klo gehen. Alles muss an dir gemacht werden, von jemand anderem. Und das ist schon, das ist für die Psyche schwierig.
Die Ärzte sehen für Ralf wenig Hoffnung. Im Ernstfall wird er nicht mehr reanimiert oder intubiert. Mit solchen Fällen habe ich als Intensivpfleger in der Praxis auch zu tun. Wäre Ralf mein Patient gewesen, wäre ich im Falle einer Verschlechterung zum Arzt gegangen, hätte ihn darüber informiert und wir hätten gemeinsam beschlossen, wie weiter vorzugehen ist. Ansonsten besteht mein Job als Intensivpfleger an der Stelle darin, es dem Patienten bis zum Schluss so angenehm wie möglich zu machen. Das weitere Vorgehen bestimmt nun Ralfs Schwester und sie trifft eine lebensrettende Entscheidung für ihn. Sie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben und sorgt dafür, dass Ralf in ein Herzzentrum verlegt wird. Es ist das Herzzentrum Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen, jene Klinik, in der Professor Dr. Gummert heute Chefarzt ist.
Dann wurde ich in Bad Oeynhausen untersucht und da sagte der Arzt zu meiner Schwester, meiner gesetzlichen Betreuerin, machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Bruder geht hier auf eigenen Beinen wieder raus.
Ich glaube, der Arzt, der jetzt gesagt hat, ja, wir gucken, dass er wieder mit auf 2 Beinen hier rausgeht, das war schon ja extrem, extrem optimistisch, weil die Situation, in der er gekommen war, war schon wirklich hart an der Grenze, wo man eigentlich fast nichts mehr machen konnte. Und man muss sagen, da war eine gehörige Portion Glück und Gottes Wille dabei, dass das so positiv letztendlich ausgegangen ist. Weil das waren so viele Begleiterkrankungen, die letztendlich da waren und so viele Komplikationen, die aufgetreten waren, dass das völlig unklar war, ob wir wirklich so weit eines Tages dann kommen würden.
Die Komplikationen, von denen Professor Dr. Gummert spricht, stellen sich wenige Monate später ein. Eigentlich ist Ralf zu diesem Zeitpunkt wieder fitter. Die Therapie im Herzzentrum schlägt an. Es geht ihm schnell besser. Naja, bevor es ihm eben wieder schlechter geht und klar wird, sein Herz braucht erneut Hilfe.
2,5 Herzen. Das Kunstherz.
Und irgendwann kam dann doch ein Arzt rein, als es mir wieder ein bisschen schlechter ging, und sagte, hör zu, wenn wir dir diese Nacht kein Kunstherz einbauen, dann bist du morgen früh tot. Ich sag's dir einfach, wie es ist. Und ich hatte mich mit dem Thema Kunst schon lange beschäftigt und habe es eigentlich immer abgelehnt, weil ich dachte so, na, mit so einer Maschine, ob das lebenswert ist. Und ich wollte es eigentlich nie haben, dieses Kunsthaus. Und als der Arzt dann sagte, bis morgen tot, das war dann klar für mich, ab in den OP und Kunstherz rein.
Stopp! Hier müssen wir kurz unterbrechen. Also Ralf hatte nach seiner Herzmuskelentzündung den Defibrillator eingesetzt bekommen, danach das Kardioband, das kam wenig später wieder raus, dann der lange Weg zurück, raus aus der Klinik, rein ins Herzzentrum, neue Therapie, eigentlich alles fein. Und dann geht es wieder bergab und er braucht, was, ein Kunstherz?
Das Thema Kunstherz, das klingt so ganz einfach plakativ. Es gibt zwei verschiedene Geräte, die man bei Patienten mit einer Herzschwäche einsetzt, wo man mit Medikamenten nicht mehr klarkommt. Das sind einmal sogenannte Herzunterstützungssysteme, wo nur das Blut aus der linken Herzkammer in die Hauptschlagader gepumpt wird. Das sind Geräte, die inzwischen sehr, sehr klein sind. Ich habe Ihnen eins mal hier so hingelegt. Ich weiß nicht, ob Sie es mal gesehen haben.
Nee. Tatsächlich nicht.
Das sah schon irre aus. Es war tatsächlich noch kleiner, als ich eigentlich erwartet hatte. Ein rundes Stück Metall mit Kabeln und Schläuchen dran.
Das ist relativ klein. Das ist wiegt vielleicht 400 Gramm irgendwas in der Richtung. Das wird angetrieben durch Strom. Und der Strom muss natürlich von außen von einer Batterie in den Körper geleitet werden zu dem Gerät, damit das gepumpt wird.
Und dann haben diese Herzunterstützungssysteme noch eine, ich sag mal, Besonderheit.
Das Gerät pumpt kontinuierlich. Und deswegen haben diese Patienten, die ein solches Unterstützungssystem haben, keinen Puls. Und die Kunstherzen, also die echten Kunstherzen, das bedeutet, dass das komplette Herz entfernt wird und dann durch sowohl eine rechte wie linke Herzkammer ersetzt wird. Und das wird in Deutschland recht selten durchgeführt. Das sind vielleicht 10 Eingriffe im Jahr, während diese Herzunterstützungssysteme ungefähr aktuell 700 Mal im Jahr eingebaut werden.
Ralf wird erneut operiert und bekommt kein echtes Kunstherz, sondern ein Herzunterstützungssystem. Wenn er über diesen Eingriff spricht, sagt er trotzdem Kunstherz dazu. Wir vereinfachen das einfach jetzt mal und machen es im weiteren Podcast wie Ralf. Hier hätte Ralfs Odyssee eigentlich enden können. Die Lebensqualität mit solchen Kunstherzen ist heutzutage nämlich relativ hoch. Professor Dr. Gomert erzählt mir, dass die Batterien bis zu 18 Stunden halten. Man ist also relativ flexibel und kaum in der Lebensqualität eingeschränkt. Aussichten, die auch Ralf positiv stimmen. Er willigt ein und wird operiert.
Und als ich am anderen Morgen wach wurde aus der Kunstherz-OP, war das ein Gefühl, als wie neugeboren. Mir tat zwar alles weh von der OP, aber ich konnte wieder atmen. Ich konnte seit 13 Jahren ungefähr oder länger richtig atmen. Mein Körper wurde zum ersten Mal wieder richtig mit Sauerstoff versorgt. Die Organe, ich musste nicht mehr ins Bett machen. Ich habe alles funktionierte wieder. Das war ein Gefühl so, ja, wie neugeboren.
Ein neues Leben. Nur statt seinem Herz schlägt eine Maschine in seiner Brust.
Ja, mit diesem Teil konnte ich leben. Fast normal.
Aber eben nur fast. Das Kunstherz ist über ein Kabel über seinem Bauch mit der Batterie verbunden. Dieser Ausgang muss steril bleiben. Ralf darf deshalb weder duschen noch baden. Er ist vorsichtig, passt auf sich auf. Trotzdem entzündet sich der Zugang nur wenige Monate nach der Operation und Ralf muss erneut ins Herzzentrum.
Die haben mich sofort da behalten, direkt ins Zimmer gegeben, Untersuchungen gemacht und haben gesagt, ja, es kommt jetzt auf die High-Urgency-Liste für ein Spenderherz.
3,5 Herzen. Das Spenderherz.
Gut. Jetzt also liegen alle Hoffnungen von Ralf auf einem Spenderherz. Er hat von der High-Urgency-Liste erzählt, auf die er gesetzt wurde. Ich frage Professor Dr. Gomert, was es mit dieser Liste auf sich hat.
In Deutschland ist es ja so, dass wir einen extremen Mangel an Organspendern haben. Und deswegen müssen wir irgendwie eine Mangelverwaltung betreiben. Und diese Hochdringlichkeitsliste, das bedeutet, dass dort nur Patienten gelistet werden sollten, die wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation sind, damit denen so rasch geholfen werden kann. Und das ist ein gewisses Dilemma, weil wir eigentlich viel mehr Patienten ganz dringlich transplantieren müssten, als wir eigentlich Spendeorgane haben.
Ralf hat Glück. Schon nach 4 Wochen sieht es ganz so aus, als gäbe es für ihn ein passendes Spenderherz. Auf einmal geht alles recht schnell. Ralf erinnert sich an die letzten Stunden vor der alles entscheidenden OP.
Das ist wie ein Erdbeben, ne? Da kommen jetzt noch die Tränen. Weil da ist ungefähr 4 Stunden Zeit, bis die Operation beginnt. In der Zeit wirst du fertig gemacht, wirst also am ganzen Körper desinfiziert, rasiert. Du kannst auch mit deinen Angehörigen Telefonate führen, weil die haben ja auch weit weg gewohnt. Ich habe die also mitten in der Nacht dann angerufen, aber hör zu, ich kriege jetzt ein Herz. Und alle waren schockiert und dann wurde ich dann gegen Morgen zum OP gebracht, alles steril. Und im OP war eine Schwelle, vor dem OP war eine Schwelle. Du durfst also nicht mit der Liege oder mit dem Gefährt in den OP, sondern wurdest dann praktisch in dieser Schleuse umgelagert. Ich erinnere mich noch, das war eiskalt da drin. Und der Arzt, der Anästhesist, sprach dann mit mir, machte alle Anschlüsse und ich wurde also schon komplett verkabelt und verdrahtet. Und er dachte so, wenn jetzt da hinten das Telefon, wenn das klingelt, dann gehen wir da ran. Und wenn am anderen Ende der Chirurg, der das Herz beim Spender entnimmt, sagt, das Herz ist okay, dann schläfst du ein.
Wenige Zeit später klingelte das Telefon tatsächlich. Und bei Ralf wurde es dunkel. Als er schließlich aufwacht, spürte er einen Herzschlag.
Ich hörte dann zum ersten Mal wieder dup, 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 also Puls. Trotzdem gefühlt. Und dann war das wie, ja, das war eine Offenbarung, ne? Da ist ein neues Herz in mir. Und das ist mein neues. Ich habe sofort gesagt, das ist mein neues Herz. Ne? Das ist jetzt Teil von mir. Und
du hast es also sofort akzeptiert?
Sofort akzeptiert.
Er erzählt mir von den ersten Momenten nach der Operation. Dass er nach dem Kunstherzkabel auf seinen Bauch getastet hat, um sicherzugehen, dass es weg und die Operation somit erfolgreich war. Alles, was danach kommt, klingt für mich schon fast wie ein Märchen.
Nach der Transplantation selber ging es mir dann so gut, dass ich zwar erstmal nur geschlafen habe, ist klar, aber ich konnte nach 3 Wochen die Klinik verlassen. Normalerweise bleibst du 6 Wochen da und gehst dann 6 Wochen in Reha. Und mir ging es so gut, dass der Arzt nach 3 Wochen kam, so, wir machen jetzt eine Biopsie, wenn die okay ist, kannst du nach Hause gehen. Rausgänger, Reha.
Was wir an dieser Stelle auch sagen müssen, nicht alle Betroffenen haben so viel Glück. Für viele ist die Rehabilitation nach so einem schweren Eingriff extrem herausfordernd. Und nicht allen fällt es so leicht, das neue Organ sofort als Teil von sich zu akzeptieren. Viele überfordert die Situation, einen Teil eines toten Menschen als eigenes anzunehmen.
Und da muss auch ganz viel Aufklärungsarbeit gemacht werden. In den Krankenhäusern selber, in der Vorbereitung zur Operation, zur Transplantation, in der Wartezeit, muss man die Patienten oder einige Patienten wahrscheinlich nur ganz stark an die Hand nehmen und sagen, hör zu, was auf dich zukommt, das ist nur positiv.
Wir sollten noch einmal über das Thema Organspende sprechen. 2022 gab es in Deutschland 869 Organspenderinnen und Organspender. Das entspricht gerade mal 10,3 Spenderinnen und Spender je 1 Million Einwohner. Während ihr diesen Podcast hört, stehen in Deutschland etwa 8.500 Menschen auf einer Warteliste für ein Spenderorgan. Die meisten von ihnen warten übrigens nicht auf ein Herz, sondern auf eine Spenderniere.
Aktuell ist es so, dass man im Mittel 2 bis 3 Monate warten muss, bis man ein Spenderorgan bekommt. Aber es kann auch mal schneller gehen, aber es kann auch deutlich länger dauern, manchmal bis zu 6 Monate oder noch länger, bis ein Spenderorgan dann zur Verfügung steht.
Habt ihr euch eigentlich schon mal mit diesem Thema auseinandergesetzt? Falls nicht, wird es jetzt allerhöchste Zeit. Denn in Deutschland müssen wir uns aktiv dazu entscheiden, Organspenderinnen und Organspender zu werden. Ich finde, das müsste doch eigentlich besser gehen. Daher bin ich für ein Alternativsystem. die Widerspruchslösung. Das heißt, man wird automatisch zum Organspender, wenn man nicht aktiv widerspricht. Mit dieser Meinung bin ich übrigens nicht alleine. Professor Dr. Gummert liegt das Thema ebenfalls sehr am Herzen.
Ja, ich bin, glaube ich, seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, dann ein großer Befürworter der Widerspruchslösung. Und es gibt so viele Gründe, warum man das einführen kann. Und ich habe wenig Verständnis für die Argumente derjenigen, die sagen, nein, das können wir nicht tun. Man kann zum Beispiel damit anfangen, dass in Deutschland das einzige Land jetzt letztendlich noch ist, in Europa, ich glaube Dänemark auch noch, was keine Widerspruchslösung eingeführt hat. Und jetzt würde ich denken, dass wir in Europa eigentlich viele demokratische Länder haben, die ihre Mitbürger jetzt nicht wie in einer Diktatur zwingen, etwas zu tun, was unethisch ist, sondern das wird ja auch von der Bevölkerung mitgetragen. Und ich kann nicht verstehen, warum wir in Deutschland es nicht fertig bringen, eine solche Lösung einzuführen, weil die Argumente liegen ja auf der Hand. Man überlegt sich einmal, ja, mache ich das oder mache ich das nicht? Bin ich ein Freund der Organspende? Möchte ich das tun? Wenn ich Nein sage, dann wird es dokumentiert und fertig und dann spricht auch keiner drüber.
Menschen wie Ralf sprechen darüber. Sie sind betroffen. Ich sehe auf Ralfs Arm auch ein Tattoo. Es ist das Zeichen für Organspende und noch ganz frisch. Mit dieser Tätowierung können Menschen ihre Zustimmung zur Organspende ausdrücken. Ein solches Tattoo ist nicht rechtsgültig, aber...
Das ist Anreiz für Diskussionen. Die Leute fragen, was hast du denn da? Was ist denn das für ein komisches Tattoo? Was stellt das dar? Ne? Ich bin ja jetzt nicht mehr in einem Alter, der noch spenden kann. Zumal in meinem Zustand mit dem Immunsuppressiva bin ich ja, glaube ich, gar nicht... Ich darf ja auch kein Blut spenden. Aber ich habe es mir trotzdem machen lassen, weil es zur Diskussion anregt.
Auch für Angehörige von Verstorbenen kann Opt-Ink, so heißt dieses Symbol übrigens, ein Hinweis sein, dass der Träger des Tattoos einer Organspende zustimmt. Bei Ralf zu Hause auf seinem Hof sprechen wir sehr, sehr lange und intensiv über das Thema Organspende. Wir unterhalten uns mehrere Stunden miteinander. Immer wieder spüre ich Angst in Ralfs Erzählungen durchschimmern. Er wirkt gelassen, aber ich merke, dass er immer wieder auf seine Smartwatch schaut. Diese zeichnet nämlich seine Herzaktivität auf. Ich beobachte ihn und ein Gedanke will einfach nicht aus meinem Kopf, der mich schon seit dem Beginn unseres Kennenlernens beschäftigt. Hätte diese Krankheitsgeschichte vielleicht verhindert werden können?
Denkst du heute noch darüber nach?
Ja. Sehr viel sogar. Ja, klar. Ich denke auch, was alles anders verlaufen wäre in meinem Leben, hätte ich auf meinen Arzt, auf meine Ärztin damals gehört und hätte es auskuriert, dann würde ich jetzt immer noch mit meinem alten Herzen da sitzen.
Aber es ist eben alles anders gekommen. Sein altes Herz, Defibrillator, Kunstherz, Spenderherz. Nach 3,5 Herzen blickt Ralf trotzdem positiv auf seine Krankheitsgeschichte und in die Zukunft.
Normalerweise würde man jetzt sagen, okay, pass auf, wenn deine Ärztin dir sagt, kurier die Lungenentzündung aus, mach es. Dann hätte ich das gemacht, weiß ich aber nicht, wo ich heute wäre. Ich weiß nicht, wie mein Leben verlaufen wäre. So weiß ich, ich habe eine harte Zeit gehabt und bin heute glücklich. Ja? Und für das, wie ich jetzt lebe, würde ich, glaube ich, das Ganze noch mal in Kauf nehmen.
4,5 Jahre nach seiner Spenderherz-OP sitze ich mit Ralf in seinem Wohnzimmer. Seine Krankheitsgeschichte endet hier. Zumindest hofft er das. Und ich auch. Das Gespräch mit ihm hat mir sehr viel Energie gegeben und viel Stoff zum Nachdenken. Über verschleppte Krankheiten, über Organspende und über das Glück und Privileg, gesund zu sein. Ralf ist dem Tod mehrmals von der Schippe gesprungen. Er hat mich inspiriert, niemals aufzugeben, egal wie schlimm es ist. Und mich zu schonen, egal wie sehr ich wieder Gas geben möchte. Die Tragweite dieses Tages im Sommer 2006 konnte Ralf damals nicht einschätzen. Ich bin ehrlich, ich hätte es auch nicht können. Aber genau deshalb mache ich diesen Podcast. Ich will, dass wir alle mehr über diese Themen wissen, wir unseren Körper besser verstehen und Situationen besser einschätzen können. Ich möchte, dass weniger Menschen bei mir auf der Intensivstation landen. Das war True Care, intensive Fälle. Ein Podcast über medizinische Themen und Menschen, deren Gesundheitsgeschichten oft unsichtbar bleiben. Erzählt von Betroffenen und mir, Ricardo Lange. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter und bewertet diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Neue Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr diesen Podcast über Spotify gehört habt, dann gibt es dort bei jeder Folge die Möglichkeit, direkt Feedback zu geben. Ihr könnt sogar bei einer Umfrage abstimmen und uns verraten, wie ihr zum Thema Organspende steht. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auch sagt, was euch an Ralfs Geschichte am meisten berührt hat. Ich freue mich drauf und bis bald.
True Care ist ein Podcast von SWR 3. Host Ricardo Lange. Produktionsleitung Anna-Maria Hergt. Redaktion und Skript Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Komposition Nasu Hishri. Schnitt Jo Bischofberger. Sprecher Ricardo Lange und Sandra Herbsthofer. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Marc Bürkle und Stefan Heuer. Besonderer Dank an Professor Dr. Jan Gummert aus dem Herzzentrum NRW und an unseren Protagonisten Ralf.